wenn ich hier von ETFs rede und so, werden schon Handys gezückt und in welcher ETF und so, das ist eben genau das Gefährliche. Dann tut ihr höchstwahrscheinlich etwas, von dem ihr nicht so richtig wisst, was ihr da macht. Ja, danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Natascha und betreibe unter Madame Moneypenny mittlerweile so einen der größten Finanzblogs in Deutschland. Also mein Thema ist Geld, Geld verdienen und vor allem auch Geld vermehren. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Vielleicht, um euch so ein bisschen Kontext zu geben. Das war bei mir so, ich habe vor mittlerweile 7 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet. WGsuche.de heißt das. Ist nicht WG gesucht. Oh, kenne ich, nutze ich auch immer. Nein, tust du nicht. Das wüsste ich. Auf jeden Fall hatte ich damals mein erstes Unternehmen gegründet und stand dann vor der Entscheidung, okay, will ich weiter in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen oder nicht? Das kann man sich ja aussuchen, wenn man selbstständig ist oder Unternehmerin mit gewissen Bedingungen dabei. Und ich hatte gehört so, nee, gesetzliche Rente kommt ja irgendwie nicht so richtig was bei rum. Ist ja Stand heute auch so. Und deswegen habe ich gedacht, ach, mache ich da mein Kreuzchen mal bei Nein. Das war so meine erste richtig tolle Entscheidung. Und der zweite Gedanke war dann, okay, aber was dann? Also jetzt so gar keine Rente zu haben, ist ja vielleicht auch nicht so die beste Idee des Lebens. Und ja, so fand ich mich dann im Büro wieder von einer total netten Finanzmaklerin. Die hatte leckere Kekse und Tee dabei und ja, hat mir dann ein für mich total optimales Produkt natürlich verkauft. Das war eine private Rentenversicherung mit, ich sag mal, allem Scheiß, was man so haben kann. Also das war ein, wenn es das oberscheißigste Produkt gäbe auf der Welt, ich habe es gekauft. Wusste ich natürlich aber nicht. Ich habe mir den Vertrag ja auch nicht durchgelesen, also die sind ja auch eigentlich nicht dafür da, dass sich der normalsterblicher Mensch durchliest. Und dann so 3 Jahre später wohlgemerkt, also ich habe da monatlich so um die 300 Euro, glaube ich, eingezahlt. 300 Euro pro Monat, hatte gerade mein erstes Unternehmen gegründet, also hatte eigentlich gar kein Geld, habe ich da eingezahlt und dachte dann so nach 3 Jahren, ach, irgendwas ist hier komisch, vielleicht sollte ich mir echt mal überlegen, was das eigentlich so ist. Und habe dann den Vertrag, also erstmal habe ich den ehrlicherweise auf den Boden gelegt, weil es so viele Seiten waren und habe so 2 Wochen drumherum Staub gesaugt, bevor ich dann endlich mal da reingeguckt habe. Naja, und dann mit Hilfe eines anderen Beraters oder einer anderen Beraterin tatsächlich hat sich dann herausgestellt, genau, dass das ein sehr scheißiges Produkt war und mich auch noch sehr viel Geld gekostet hat. Denn diese Verträge, es wird immer gesagt, naja, das kostet ja nichts, ja, bei diesen Maklern ist alles kostenlos. Ist natürlich vollkommener Quatsch, weil wovon leben die denn dann, wenn alles so total kostenlos ist? Natürlich von den Gebühren, die halt hintenrum abgezwackt werden. Ich habe also diese 300 Euro pro Monat meinetwegen da eingezahlt und aber wirklich in meine Rente ist davon ein Bruchteil gegangen. Und der Rest, oder nicht der, also sagen wir mal, der Rest ist in meine Rente gegangen von den Gebühren, was dann noch übrig blieb. Und da reden wir in Summe über 18.000 Euro. Und dann dachte ich so, das ist nicht cool. Das ist echt überhaupt gar nicht cool, dass ich da so hart drauf reingefallen bin. Und das war so mein finanzieller Aha-Moment, dass ich dachte, so mit Anfang 30 könnte man vielleicht mal ein bisschen mehr Plan davon haben, was irgendwie so eigentlich abgeht. Und alle so, oh fuck. und so bin ich darauf gekommen, mich zu informieren über Altersvorsorge, auch selber machen, nicht nur anhand von Versicherungen. Und da kommt man eben schnell auf Aktien, ETFs, Börse und habe mich damit sehr intensiv beschäftigt und habe angefangen, darüber zu schreiben. Ich habe mit meinen Freundinnen darüber gesprochen, so, ja, wie macht ihr das denn so? Ja, gar nicht. Müsste ich auch mal, macht mein Mann, macht mein Papa. Ich so, jo, top. Zielgruppe gefunden, Frauen ganz mal allgemein. Ja, und habe also angefangen, unter Madame Moneypenny darüber zu schreiben. Und ich sag mal, aus einem Blog, aus den ersten Blogartikeln, ist eine richtig schöne mittlerweile Bewegung entstanden. Die Moneypennies, da nickt jemand, ja, schon mal von gehört. Sehr gut. Und ja, es gibt eine große Facebook-Gruppe mittlerweile dazu. Ich glaube, es dürfte auch die größte, ich sag mal, Finanz-Facebook-Gruppe deutschlandweit sein, auch wenn man die Männergruppen nochmal so daneben legt. Genau, und das ist so, ich sag mal, so meine Rechtfertigung, warum ich jetzt hier vorne stehe und euch was darüber erzähle. Meine aktuelle Situation ist, ich habe keine Rentenversicherung, sondern mache halt alles komplett selber mit Aktien und ETFs, was keine Empfehlung ist, an niemanden hier keine Rentenversicherung zu haben. Es gibt auch gute Produkte, man muss sie nur finden oder finden lassen. So, und worüber möchte ich heute mit euch reden? Über Geld. Über Geld und natürlich auch Geldanlage. Und meine Erfahrung ist, dass viele vor diesem Thema Aktienbörse, vielleicht Frauen auch noch prädestinierter, zurückschrecken und sagen, ah nee, kann ich nicht, will ich nicht, habe ich keine Ahnung davon, ich war immer so schlecht in Mathe. Und mit so, ich sag mal, so Top 3 Mythen oder Missverständnissen, mit denen möchte ich ganz gerne heute hier mal aufräumen, sodass ihr rausgeht und sagt, geil, ich lege meine Kohle an. Was so ein bisschen vorab noch kommt, also es gibt grundsätzlich 4 Arten, Geld zu verdienen. 2 davon fallen euch jetzt wahrscheinlich sofort ein. Das ist einmal als Angestellte und einmal als Selbstständige. Die stehen so hier auf der rechten Seite. Angestellte ist, glaube ich, klar. Wer ist angestellt hier oder wer ist angestellt? Okay, gibt es auch Freiberufler, Selbstständige? Ah, okay, sehr gut. Die stehen quasi auf der rechten Seite dieses Quadranten. Das ist, glaube ich, relativ, da brauche ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Angestellte und Selbstständige, was verbindet die? Die verbindet, dass sie ihre Zeit gegen Geld tauschen. Ja, ich muss als Angestellte und als Selbstständige werde ich für meine Zeit bezahlt. Also ich entweder pro Stunde, wenn ich Selbstständige bin, Designerin, keine Ahnung, habe ich einen Stundenlohn und der wird mir dann hoffentlich auch bezahlt. Als Angestellte ganz ähnlich, pro Monat bekomme ich mein Gehalt, pro Jahr bekomme ich irgendwie dann das gebündelte Gehalt, vielleicht noch einen Bonus on top. Aber wenn ich nicht meine Zeit investiere, bekomme ich halt einfach kein Geld, Punkt. Also wenn ich als Selbstständige nicht arbeite, krank bin, kriege ich halt keine Kohle. Und das ist so ein bisschen die Krux an dieser Seite, dieses Quadranten, wenn es darum geht, Vermögen aufzubauen oder schnell auch Vermögen aufzubauen. Weil alleine hierdurch baut ihr kein Vermögen auf. Der Deckel ist halt immer die Zeit. Also selbst wenn eine Selbstständige 24 Stunden am Tag arbeiten würde, du kommst ja nicht vom Fleck, weil der Deckel ist immer 24 Stunden. Also Stundenlohn, keine Ahnung, 50 Euro pro Stunde mal 24 ist der Deckel. Höher geht's halt nicht. Da kann man natürlich am Stundenlohn drehen und sagen, ja, dann verdiene ich ja 300 Euro pro Stunde oder 1000 Euro, keine Ahnung. Da ist mit Sicherheit ein bisschen Spielraum, aber man kommt nie aus dieser Zeitgeldfalle raus. Es ist immer, die Zeit ist immer gedeckelt. Es ist nun mal begrenzt, unsere Tage. Gleiches natürlich bei den Angestellten, da kann man sicherlich dann auch am Monatsgehalt noch ein bisschen drehen, aber irgendwo ist auch da der Deckel, weil ihr könnt nicht mehr als 12 Monate pro Jahr arbeiten und halt ein Monatsgehalt bekommen. So, dann haben wir hier auf der linken Seite noch die Unternehmer. Oder ich schreibe es direkt mal mit dazu. Unternehmer und Investoren. Die zeichnen sich dadurch aus, dass da Zeit eine untergeordnete Rolle spielt. Denn wenn ich Unternehmerin bin, dann verkaufe ich nicht meine Zeit. Also viele denken, sie wären Unternehmer und verkaufen trotzdem ihre Zeit, deswegen sind sie eigentlich selbstständig. Aber wenn ich wirklich Unternehmer, Unternehmerin bin, dann verkaufe ich Produkte. Und die sind in der Regel nicht so stark gedeckelt wie unsere Zeit. Da ist eigentlich was, also das ist eigentlich ein unendlich Beispiel von mir. Ich verkaufe zum Beispiel ein E-Book, Bali statt Bochum heißt das, oder auch mein Taschenbuch. 2 Bücher habe ich. Und ich muss nicht mehr dafür arbeiten, damit sich mehr Bücher verkaufen. Oder andersrum, wenn sich mehr Bücher verkaufen, muss ich nicht unbedingt mehr arbeiten. Ob heute ein Buch gekauft wird oder 1 Million Bücher gekauft werden, das spielt für mich im Aufwand, in meinem Zeitaufwand überhaupt gar keine Rolle. Und das ist der Schlüssel zu einem exponentiellen Vermögensaufbau, der halt eben nicht an eure Zeit gekoppelt ist. Und bei den Investoren ist es ganz ähnlich, denn da nehme ich das, man kann ja auch vieles parallel sein, ne? Aber wenn wir jetzt mal über die Investoren sprechen, da ist es ja auch ähnlich, ja? Also wenn ich jetzt mein Geld, was ich vielleicht hier verdiene oder hier auch verdiene, nehme und investiere in Immobilien oder in eben Aktien, ETFs, whatever, da muss ich auch nicht irgendwo im Büro sitzen 3 Stunden, damit meine Mieter mir meine Miete überweisen. Das kommt so. Das machen die hoffentlich so. Mehr oder weniger ohne weiteres. Oder wenn ich in Aktien investiere und da meine Gewinne einmal im Quartal oder einmal im Jahr ausgeschüttet werden, dafür muss ich auch nicht im Büro sitzen, wie der hier oder die hier, und meine Stunden kloppen, sondern das läuft schön parallel daran vorbei. Deswegen spricht man hier auch oft von so einer Art passives Einkommen, in Anführungsstrichen, weil eben hier der Zeit- und Geldeinsatz sind hier eben total voneinander entkoppelt, während es hier sehr, sehr stark verkoppelt ist. Und deswegen ist diese Seite des Quadrantens, also so allein baut ihr kein Vermögen auf. Angestellte und Investoren klappt, selbstständige Investoren klappt. Also immer, wenn ihr was von der linken Seite mit dabei habt, seid ihr ganz gut unterwegs, ein schönes Vermögen aufzubauen, weil dann Zeit eben nicht euer Deckel ist. Gibt es schon Fragen? Es wurde eingeahmt? Okay, dann machen wir die Frage zum Schluss.
Ich habe schon eine Frage.
Ja,
hierzu? ETF, was ist das?
Ja, genau, komme ich gleich noch dazu. Genau, ich würde mich nämlich jetzt hier mal, darum wollen wir uns nämlich heute mal ein bisschen kümmern und beschäftigen mit diesem Investoren-I. Und genau, wie gesagt, mein Steckenpferd sind Aktien, sind ETFs. Ich kann mal einmal kurz erklären, was ETFs eigentlich sind. Also Aktien dürfte, glaube ich, klar sein. Eine Aktie ist halt ein Anteil an einem Unternehmen. Das kann ich kaufen, beispielsweise an der Börse. Und ETFs sind, oder andersrum, Aktienfonds sind verschiedene Aktien schon gebündelt in einem Aktienkorb. Ja, also ihr müsst euch nicht die einzelnen Aktien kaufen, sondern ihr kauft quasi einen Anteil von einem Korb. Da sind schon verschiedene Aktien drin. Vorteil, wie gesagt, ihr müsst nicht einzeln euch irgendwie großartig selber raussuchen und selber kaufen, selber verkaufen, das Ganze hin und her. Da haben wir gar keinen Bock drauf, weil wir arbeiten ja hier, das soll ja von alleine laufen. Und ETFs ist eine Form von Aktienfonds, also von diesen Körben, die es halt gibt. Und das Schöne an ETFs ist, dass sie sehr günstig sind und mit sehr wenig Aufwand zu erhalten sind gegenüber aktiv gemanagten Aktienfonds, die relativ teuer sind. Also ETF sind also passive Aktienfonds.
Wofür steht das denn,
ETF? Exchange Traded Fund. Genau. So, und immer wenn ich irgendwas über Aktien und Börse erzähle, wie gesagt, dann kommt oft so diese, weiß ich nicht, also kommen einem ganz, ganz viele Vorbehalte entgegen, was ja auch per se jetzt erstmal nicht schlecht ist, aber mit drei davon würde ich ganz gerne mal so ein bisschen gerne aufräumen. Das erste, was ich sofort immer zu hören bekomme, ist: Oh, das ist doch viel zu viel Risiko. Das ist doch alles Zockerei. Mein Papa hat mit Telekom-Aktien Geld verloren. Das mache ich alles nicht. Ja, mein Papa hat auch mit Telekom-Aktien Geld verloren. PS, nicht so geil gelaufen. Natürlich reden wir hier selbstverständlich von etwas, was mit Risiko einhergeht. Ansonsten würdet ihr auch keine Rendite bekommen. Ja, also Risiko kommt von der Rendite. Wenn ihr Risiko eingeht, habt ihr die Chance auf Rendite. Andersrum halt nicht. Sonst könntet ihr es auch einfach auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen. Kein Risiko, keine Rendite, relativ klar. Trotzdem lässt sich das Risiko steuern. Und das, finde ich, ist so das Interessante, was die meisten gar nicht wissen. Dass jede von euch oder jeder, sorry, bin es nicht gewohnt, von Männern zu sprechen, selbst entscheiden kann, wie viel Risiko er oder sie eingehen möchte. Und das richtet sich nach verschiedenen Kriterien, zum Beispiel Alter. Klar, irgendwie 21, Heidi, ho, gib ihm, ich gehe volle Kanone Risiko. Auch hier ja, bin ich Beamte oder habe ich mich gerade erst selbstständig gemacht. Dann gehe ich natürlich ein bisschen weniger Risiko halt ein. Also, was ich damit sagen will, ist, ihr könnt das Risiko für euch steuern und Risiko ist sehr, sehr individuell. Es gibt keine risikoreiche Aktie, sondern es kommt halt darauf an, okay, wie streut ihr die? Das ist zum Beispiel ein Faktor, um das Risiko zu reduzieren. Breite Streuung, lange halten. Das ist eigentlich schon alles. Und nicht mehr Risiko eingehen, als euch halt lieb ist. Und bei breiter Streuung kommen eben auch wieder diese ETFs ins Spiel. Denn da ist es so, dass die größten ETFs, ich sage mal, es gibt so ein, zwei recht große, einem der größten ETFs sind fast 2000 einzelne Unternehmen enthalten. So, und breiter gestreut geht es ja eigentlich kaum. Also das heißt, das sage ich nicht.
Okay.
Es gibt einen Index, das ist der MSCI World Index, und darauf gibt es dann ETFs.
Okay.
Genau, zum Beispiel.
Okay. Mhm.
Ich vermeide nur ETF-Namen zu nennen, weil dann, Natascha hat gesagt, kaufe ich und boom. Und nicht gut. So ohne Strategie oder so sollte man das eigentlich nicht machen, ohne zu wissen, was man halt tut. Wir haben ja immer noch trotzdem es hier mit risikoreichen Anlagen zu tun. Genau, also das Risiko könnt ihr steuern, breite Streuung habe ich schon erzählt. Und zweiter Punkt, Langfristigkeit ist einfach super, super wichtig. Und da rede ich von 10 Jahren plus. Also wer jetzt irgendwie sagt, jo, ich würde gerne hier mal mein Geld verdoppeln innerhalb von 3 Jahren, ja, viel Spaß, kauft doch ein paar Bitcoins und betet, dass es funktioniert. Aber mit langfristiger Geldanlage, langfristigen Vermögensaufbau, Rente, Altersvorsorge, hat das in der Tat dann nicht mehr so viel zu tun. Also Langfristigkeit 10 Jahre plus, kaufen, halten, 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 halten. Ihr seid vollkommen fein raus. Natürlich gibt es auch Krisen zwischendurch. Die gehören auch mit dazu. Ja, es geht nicht irgendwie immer die ganze Zeit nach oben. Es geht aber auch nicht immer nur die ganze Zeit nach unten, sondern das wechselt sich eigentlich immer ganz gut ab. Aktuell sind wir schon sehr, sehr lange in der Hochphase. Eigentlich schon zu lange. Von daher kann man sich darauf einstellen, dass der Crash, der kommt, knackig sein wird.
An der Stelle direkt mal eingehakt.
Was soll ich dann tun?
Nein.
Verliere ich dann Geld?
Man warten, bis es noch tiefer sinkt, weil gerade sind die Indizes ja am Abschmieren.
Genau, also gerade ist es...
Egal, gerade wenn man es über einen langen Zeithorizont sieht.
Ja, gute Frage. Ich wiederhole die Frage nochmal für meine Tonaufnahme. Genau, die Frage ist, ob man noch warten sollte, weil die Preise jetzt gerade so hoch sind, meinst du, ne? Genau, also jetzt gerade stehen die Kurse hoch, also ein Aktienbörsenkurs ist ja letztendlich nur ein Preisindikator, ja, also was kostet eine Aktie? Und aktuell sind die Preise hoch, weil es uns gerade sehr, sehr gut geht. Und das Blöde ist so ein bisschen daran, man weiß ja nicht, wie es morgen ist. Also jetzt zu warten und sich zu überlegen, na, ich warte mal auf die Krise, ich glaube, das tun viele Menschen schon seit 3-4 Jahren. Und während die seit 3-4 Jahren warten, habe ich ziemlich viel Geld verdient, weil ich nämlich investiert bin. Also was man nicht versuchen sollte, es klappt halt einfach nicht, ist Market Timing. Also sprich, zu versuchen zu vorherzusehen, was denn dann jetzt mal irgendwann passiert. Ist jetzt der gute Zeitpunkt? Ist übermorgen der gute Zeitpunkt? Verdammt, hätte ich es mal letzte Woche gemacht. Das funktioniert nicht. Und das kann übrigens auch niemand, auch nicht irgendwelche Fondsmanager. Nur weil sie Fondsmanager sind, können sie auch nicht in die Zukunft gucken. Also der beste Zeitpunkt anzufangen ist tatsächlich jetzt. So, und wenn ihr jetzt Anfangskapital habt, also vielleicht habt ihr irgendwie schon was Gespartes oder ein Erbe oder was auch immer, dann gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten, das zu investieren. Erstens, ihr sagt, jo, alles rein, die 10.000 Euro alles auf einen Schlag. Oder ihr staffelt das über verschiedene Monate. So, also das wäre doch, also so investiere ich zum Beispiel auch Monat für Monat immer wieder, relativ gleichbleibenden Betrag. Das heißt, ihr nehmt Monat für Monat immer die aktuellen Kurse mit, die stehen mal höher, die stehen mal tiefer, aber ihr habt nicht dieses Risiko des einen Einstiegszeitpunkts und wenn der dann blöd war, ist es halt irgendwie dann blöd gelaufen. Ja. Genau, genau. Man kann mittels Sparplänen investieren. So mache ich das auch. Das ist dann halt einfach bei eurer Bank, wenn ihr euch da ein Depot eröffnet. Also ein Depot ist quasi so, ich nenne es immer das Girokonto für Aktien. Da liegen dann quasi die Aktien drin und da könnt ihr sie kaufen und verkaufen oder eben die ETFs. Und das Schöne ist, dass es einen Sparplan gibt und das ist eigentlich nur der Auftrag an eure Bank, zu sagen, liebe Bank, immer am 1. des Monats möchte ich gerne von meinen 300 Euro insgesamt 100 Euro in den ETF, 100 Euro in den ETF und 100 Euro in den ETF. Und das trägt man da alles einmal schön ein, klickt auf Los geht's. Und dann macht er das ganz automatisch jeden 1. oder 15., 30. im Monat, was auch immer ihr da eingestellt habt. Das bringt mich auch schon zum zweiten Mythos. Also ich glaube, Risiko, gibt es noch Fragen zu Risiko? Erstmal so, also ihr könnt das Risiko steuern, lange halten, breit diversifizieren, sicherlich auch ein paar Regeln beachten. Also jetzt, wie gesagt, einfach nur blind. Ja, Natascha hat gesagt, ETF. Es gibt einfach sehr, sehr viele ETFs da draußen mittlerweile und da gibt es natürlich bestimmte Kriterien, auch sehr persönliche Kriterien anhand eurer Risikobereitschaft, welchen ETF man da auswählen sollte. Und ja, vielleicht als Schlusspunkt zum Thema Risiko. Es gibt halt Regeln und die muss man halt befolgen. So, unser Straßenverkehr ist auch hochrisikoreich. Da kann ich auch überfahren werden. So, deswegen gehe ich aber auch nicht bei Rot über die Ampel. Ja, es gibt Regeln, die mich vor meinem Risiko oder vor Unfällen, was auch immer, schützen. Und genauso gibt es eben auch Regeln an der Börse. Und wenn ich im Straßenverkehr bei Rot über die Ampel renne und ich werde überfahren, dann muss ich mich halt auch nicht wundern. Genauso ist es an der Börse halt auch. Wenn ich da die Regeln nicht befolge und überfahren werde, dann ist das aber nicht die Schuld der Börse. Genauso wenig wie die Ampel schuld ist, wenn ich bei Rot rübergelaufen bin. Sondern dann ist das allein meine Schuld, weil ich mich nicht an die Regeln gehalten habe. Und ja, die Regeln habe ich eigentlich schon gesagt. Lange halten, breit diversifizieren, sich vorher gründlich informieren, was man tut. Wissen, was man tut, ist eigentlich so, dass mit das, ja, das müsst ihr einfach wissen. Zum Beispiel, was mache ich denn jetzt in der Krise? Ne? Also dieses Aushalten. Geld verliert man an der Börse, wenn man zum Beispiel in Krisen verkauft. Also zu 10 Euro kaufen, zu 5 Euro verkaufen, ja, guess what? Hat leider nicht funktioniert.
Ja. Dann kommt irgendwann dieser Moment, wo ich darauf hoffen muss, sozusagen, dass ich jetzt die Zeit habe, um auszuhalten, ich weiß nicht, mit 57 oder 67, ich habe jetzt nochmal plus minus 3 Jahre, um dann den Moment des Verkaufens zu erwischen.
Genau,
also wenn ich wirklich brauche, dann, also wahrscheinlich arbeite ich ja auch.
Genau, ja, verkaufen ist ein guter Punkt, genau, gerade wenn wir sagen, dass es zur Altersvorsorge ist oder auch, hey, vielleicht will schon jemand früher in Rente gehen oder Teilzeit oder so. Ne? Also letztendlich ist das ja hier auch eine Einkommensquelle, diese Gewinne der Aktien. Und wir würden uns dann jetzt erstmal in der Ansparphase befinden, ne? Wir würden unseren Sparplan aufsetzen, investieren, investieren, investieren und irgendwann bin ich dann, keine Ahnung, 50, 55, 60 oder überlege mir, okay, jetzt hätte ich so langsam ganz gerne mal das Geld da so ein bisschen rausgezogen. Das heißt, man macht eigentlich genau das umgekehrt. Am Anfang hat man immer pro Monat eingezahlt, eingespart, hat quasi die Gans gestopft, das ist immer so mein Bild, ja, die fette Gans, die halt dann die Eier legt, von denen ich halt leben muss. Und wenn die Gans dann fett genug ist, sodass meine Eier auch groß genug sind, dass die hier genug Geld abwerfen, dann kann ich mir die Eier auch auszahlen lassen. Also aktuell ist es, oder in der Ansparphase ist es genau andersrum, ja. Es kommen auch Eier, die wollen wir aber gar nicht haben. Die sollen ja wieder in den Fonds rein, wieder in den ETF rein, damit es immer mehr wird. Und irgendwann kippt das dann und ihr sagt, cool, ja, jetzt habe ich irgendwie genug Geld da reingepackt in mein Depot. Und jetzt möchte ich ganz gerne vor den Eiern leben. Und genauso kann man dann quasi so einen Entnahmeplan machen, dass du sagst, okay, jetzt ziehe ich mir da jeden Monat meine 1.000, 1.500 Euro raus. Das heißt, du würdest auch nicht alles auf einmal verkaufen. Das ist ja auch wieder dieser Risiko des Zeitpunktes, sondern du würdest es so, wie du Stück für Stück eingezahlt hast, auch Stück für Stück wieder abnehmen. So. Und von daher, klar, da sind mit Sicherheit dann auch Schwankungen drin. Je älter man wird, desto weniger Risiko würde man auch eingehen. Das ist dann nicht auf einmal, sorry, Pech gehabt, gerade Krise. Das kann man dann mit dem Risiko natürlich dann auch wieder steuern. Genau. Der zweite Aspekt, über den ich noch sprechen wollte, ist, Faktor Geld überhaupt damit anzufangen. Also ich glaube, ein Vorurteil oder eine Angst bis hin vielleicht zur Ausrede, um eben nicht das Geld zu investieren, ist auch immer wieder, dafür braucht man erstmal so viel Geld. Dafür muss ich erstmal so viel Geld ansparen. Aktien ist ja nur was für reiche Menschen. Nee, sind sie überhaupt nicht. Also Aktien sind nicht für reiche Menschen, sondern die sind für Menschen, die reich werden wollen. Der hier. Ja, losgelöst von der Zeit wollen wir noch ein Vermögen aufbauen. Und da, deswegen guter Hinweis, mit 25 Euro pro Monat geht es da los. Ihr müsst nicht erst das Weihnachtsgeld von Oma die nächsten 10 Jahre sparen, um dann mit dem Vermögensaufbau anzufangen. Sondern das funktioniert mit 25 Euro pro Monat. Ist es auch rein technisch möglich bei den meisten Banken, ich sag mal bei den großen Banken, da in einen ETF-Sparplan einzuzahlen. Und das lohnt sich auch. Also 25 Euro pro Monat, daraus werden in 40 Jahren immerhin, ich glaube, ein bisschen über 70.000 Euro. Davon kann man jetzt nicht leben, ja, aber haben oder nicht haben. Und wenn ihr über die nächsten 40 Jahre 200 Euro investiert, ich glaube, da liegen so 7-8% zugrunde, Rendite jährlich durchschnittlich, dann seid ihr bei bisschen über 500.000 Euro. So, mit 200 Euro pro Monat über die nächsten 40 Jahre auf 500.000 zu kommen, haben oder nicht haben, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? ja, also da auch mit kleinen Beträgen, der Faktor ist die Zeitlänge. Ja, also je länger ihr investiert, deswegen auch, sage ich auch mal Studentinnen, naja, hey, ich bin irgendwie gerade erst irgendwie 22, lohnt sich das? Ja, das lohnt sich. Ich würde mir ein Bein abhacken, 20 zu sein und da schon anzufangen zu investieren. Weil diese Jahre, die einen da verloren gehen, die bekommt man halt sehr, sehr schwierig wieder raus. Einfach weil der Zinseszins so abhebt. Da werden die Sparraten, also was ihr dann investieren müsst, um dann noch auf diesen Betrag zu kommen, werden natürlich immer höher, je länger ihr wartet. Also deswegen auch mit kleinen Beträgen anfangen, ja.
Kostet es nicht aber jedes Mal irgendwie so eine Art Tradergebühr, wenn man wieder Aktien kauft? Und ist es dann nicht sinnvoller, mehr zu kaufen quasi, um Gebühren einzusparen?
Genau, also es kostet Gebühren, wenn du es einzeln kaufst. Das ist zum Beispiel das, was ja Fondsmanager dann irgendwie auch machen. Ne? Die kaufen ein bisschen VW und verkaufen wieder ein bisschen Zalando und hin und her. Es gibt so einen schönen Spruch, hin und her macht Taschen leer. Es kostet nämlich tatsächlich jedes Mal Gebühren. Das Schöne ist, das machen wir mit ETFs ja nicht. Also wir verkaufen die ja eigentlich am besten nie, sondern leben nur von den Gewinnen. Und klar, jeder Kauf, auch einmal im Monat, das kostet eine Provision an die Bank. Was bei einem Sparplan nicht anfällt, sind sogenannte Transaktionskosten, ne, hin und her und so, das fällt da nicht an. Aber es kostet, also ne, die Bank will davon ja irgendwie auch ein bisschen was haben, dafür, dass ihr euch jetzt erlaubt, da eure ETFs zu kaufen und liegen zu haben. Das kostet in der Tat eine Provision an die Bank. Das ist meist so 1%, 1,5%, so um den Dreh von dem, was ihr dann investiert. Genau, und das wäre ein Argument zu sagen, okay, cool, ich habe jetzt die 100.000 Euro, wenn ich jetzt alles auf einmal investiere, ist es dann vielleicht weniger, als es irgendwie stückchenweise über die Zeit zu machen. Aber ja, auf der anderen Seite ist das Risiko halt relativ hoch, ne? Also ich würde immer dazu tendieren, trotzdem stückchenweise halt irgendwie zu machen. Und schön über den Zeitraum, gerade am Anfang auch sich mal so ein bisschen daran zu gewöhnen, wie funktioniert das eigentlich, wie fühle ich mich, wenn es auch mal rot ist. Ja, das hat ja auch ganz viel mit Stress und Emotionen zu tun. Ja, jetzt ist irgendwie alles hauptsächlich grün, obwohl gestern war bei mir auch irgendwas rot. Aber wie fühlt sich das auch dann an? Ne? Also ich würde nicht empfehlen, jetzt volle Kanone reinzugehen und alles zu investieren. Also dann lieber ein bisschen mehr Geld bezahlen. Anteilig, ne? Es ist jetzt, man macht den Kohl jetzt, macht die Gans auch nicht dünner, so sehr viel dünner. Ja.
Wie ist das mit den Steuern? Wie viel Steuern? Also ich muss sozusagen ja auf das, was ich dann an Rendite mache, Steuern
zahlen. Genau, 25%.
25%, weil ja. Ich gerade mich eben frage, mache ich das sozusagen in einem Versicherungsmantel mit den ETFs oder mache ich das ohne Versicherungsmantel? Mit Versicherungsmantel
genau.
Müsste ich halt diese Steuern nicht zahlen?
Mit Versicherungsmantel, du versteuerst deine Rente?
Ja, die muss ich dann am Ende.
Genau. Also am besten ist beides. Also genau. Also das Optimum ist eigentlich eine Grundsicherung zu haben. Schon mit Versicherungen, mit guten Versicherungen. Die können auch auf ETF-Basis dann genau. Sehr gerne sein. Genau. Das heißt, da habt ihr quasi die Garantie, egal wie lange ihr lebt, das Ding zahlt. Macht natürlich jetzt auch keine Riesensprünge wahrscheinlich. Ne? Da habt ihr wieder eine Versicherung dazwischen, die will auch wieder Geld haben und so. Ne? Also so richtig die reine Rendite ist dann natürlich nicht so hoch, wie wenn ihr es alleine macht. Also mein Ansatz ist da Grundsicherung, sich zu überlegen, okay, was brauche ich zur Grundsicherung? Ne? Sind das irgendwie im Alter dann 1.500, 2.000 Euro, keine Ahnung, so für Miete, eben Versicherung, Gebiss, keine Ahnung, was da noch alles so reinkommt. Und das mit Versicherung, wahrscheinlich vielleicht auch eine Kombination aus gesetzlicher und irgendwie privater Versicherung oder keine Ahnung, das abzudecken und den Rest für den Lebensstandard, um den Lebensstandard zu halten, ja, good life, das machen wir dann mit ETFs ohne jeglichen Versicherungsmantel, weil da kannst du mal richtig schön
hochgehen. Ich kann ja auch den Versicherungsmantel ohne Garantie machen zum Beispiel.
Genau, das kannst du auch, genau, ja, das könntest du auch machen.
No? Also dann genau. Kann ich eigentlich ungefähr so eine identische Rendite zu ohne.
Abzüglich der Kosten, genau. Abzüglich der Versicherungskosten.
Dann, also für mich ist immer die Frage, wenn ich jetzt also jährlich versteuere, Vermögenssteuer ist es ja dann, oder ob ich dann am Ende die...
Ja, müsste man mal ausrechnen.
Mhm.
Okay. Genau, wie es sich dann bei dir verhält. Genau. Thema Steuern... du kannst auch, also wenn du jetzt zu einer Versicherung gehst und sagst, ich hätte gerne eine private Rentenversicherung, aber bitte auf ETF-Basis. Genau. Das geht halt auch. Und der Vorteil daran ist halt, ne, wie gesagt, Versicherungen, das ist relativ sicher, die zahlen, zahlen, zahlen. Wohingehend, wenn wir sagen, okay, ja, wir machen jetzt irgendwie alles in ETFs und gehen dann ein gewisses Risiko ein, das kann sehr nach oben gehen, aber zwischendurch auch mal sehr nach unten. Und die Versicherung ist verpflichtet zu zahlen, eigentlich egal, wie es sich entwickelt. Genau. Und zum Thema Steuern nochmal, das ist vielleicht eigentlich auch ein ganz schöner Aspekt. Hier nochmal, es sind nur 25%. Also. Naja, 25% auf deine Gewinne. Also 25% von den 8% dann. Genau, ja. Also ist, glaube ich, auch eigentlich ein ganz schönes Argument, da noch ein bisschen Cashflow aufzubauen. Aktuell sind es noch 25%. Gewisse Parteien sind da immer.
Kannst du dann selbst dabei. Dann absetzen?
Nee, glaube ich nicht.
Also kannst du nicht die. Mm-mm.
Okay. Nee, glaube ich nicht. Also.
Nee.
Genau, es gibt Freistellungsaufträge, also 801 Euro Kapitalerträge sind steuerfrei. Also erst alles ab 801 Euro pro Jahr musst du dann versteuern. Also wenn du 802 Euro hier Rendite machst, versteuerst du nur 1 Euro. Genau. Ja. Genau, dann haben wir Risiko gesprochen, wir haben über wie viel braucht man eigentlich, um anzufangen, gesprochen. Und dritter Aspekt, der mir auch immer entgegenschlägt, ist das Thema Zeit. Wie viel Zeit muss ich denn eigentlich investieren, um da irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen? Ich habe gehört, da muss man immer so viel hin und her verkaufen und ich habe keine Lust, den ganzen Tag am Laptop zu sitzen. Glücklicherweise muss man das auch nicht mit ETFs, dafür sind die auch gar nicht gemacht. Das ist überhaupt nicht Sinn der ganzen Geschichte. Kaufen, halten, nichts tun ist manchmal schwerer als etwas zu tun. Von daher ist der Zeitaufwand initial, ja, sicherlich, also mal irgendwie ein Buch lesen oder ein paar YouTube-Videos gucken oder sich, wie auch immer ihr euch darüber informieren möchtet. Informieren, System aufsetzen, das dauert sicherlich ein paar Stunden, Wochen, hoffentlich nicht Monate, aber ich würde mal denken, dass man das, vielleicht in so 4 bis 6 Wochen eigentlich ganz gut hinbekommt. Mit vielleicht, keine Ahnung, eine halbe Stunde am Tag oder so, je nachdem, wie ihr lernt. Ob ihr eher so Binge-Learner seid, dann zieht euch das alles am Wochenende mal rein. Und das Schöne ist dann aber, dann ist es halt aufgesetzt, dann ist es halt da, dann ist es automatisiert, dann läuft der Sparplan durch und ihr müsst da nicht mehr Zeit rein investieren. Deswegen steht das ja auch auf der Seite und nicht auf der. Also wenn es dann einmal aufgesetzt ist, dann läuft es für euch so durch. Einmal im Jahr sollte man schon drauf gucken, um so zu gucken, okay, läuft das alles noch so in geregelten Bahnen, muss ich irgendwas umschichten, um meine Risikobereitschaft wieder optimal abzudecken. Aber ansonsten ist das damit dann auch schon getan. Und mein Lieblingsargument ist immer, wenn Leute sagen, ja, ich habe dafür wirklich keine Zeit. Ja, okay, guckst du Game of Thrones? Ja, Game of Thrones, ja. Ich habe das mal ausgerechnet, wie viele Stunden Zeit Game of Thrones sind. Da komme ich auf mit der neuen Staffel, ich habe übrigens noch keine einzige Folge gesehen, mit der neuen Staffel auf über 70 Stunden Game of Thrones. Und wenn man das dafür investieren würde, sich mit seinem Geld zu beschäftigen, dann seid ihr schon sehr, sehr gut dabei. Ich glaube, Spitzenreiter sind übrigens die Simpsons mit, habe ich ausgerechnet, 596 Stunden. Also wenn ihr alle Folgen Simpsons geguckt habt, dann wärt ihr hier schon echt ein Finanzprofi, wenn ihr stattdessen euch damit beschäftigt hättest. Ja, sehr gerne. Ja.
Also wenn man Mensch ist mit einer gewissen Haltung, hat man wahrscheinlich auch den Antrieb, dass man irgendwie ETFs aussucht, um die Waffen, was auch immer, böse Sachen beinhalten. Weißt du, ob es eigentlich auch welche gibt, die wirklich so Diversitäts-ETFs sind? Also ich glaube, Green kann man schon irgendwie implementieren.
Genau, ja, also zum Thema grüne und nachhaltige Anlagen, da gibt es auch ETFs. Die sind dann natürlich nicht so mega breit gestreut. Ne? Also wenn ich hier sage, der MSCI World Index, da sind 2000 Unternehmen drin, dann hat vielleicht der grüne ETF, der dem am nächsten kommt, vielleicht so 50 drin oder so. Ne? Also da geht man schon ein bisschen das Risiko ein, dass es eben nicht so breit diversifiziert ist. Es gibt auch den MSCI World zum Beispiel ohne Waffen. Das sieht man auch ganz schön, dass die Rendite nicht so gut ist. Also da merkt man schon, okay, womit, ne, wird da eigentlich die Rendite gemacht? Ist wahrscheinlich zum großen Anteil einfach dann auch mit Waffen. Und ja, da muss man sich eben genau überlegen. Ne? Also nehme ich das trotzdem mit? Nehme ich trotzdem die Rendite mit? Oder sage ich, also zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, ey, ich will nur grün machen, nachhaltig und die Sachen kommen mir gar nicht hier ins Depot. Dann müsstest du dir da entsprechende ETFs zusammensammeln und ja, fingers crossed, dass auch die nicht so breite Diversifikation da ausreicht. Da entwickelt sich gerade ein bisschen was. Also da sehe ich schon, dass sich da auch ein bisschen was tut. Oder die Bad Boys mit reinnehmen und eine grüne Wiese noch nebenbei machen. Ja, und dann vielleicht auch einzelne grüne Aktien raussuchen oder so, ne? Kannst du halt auch machen. Aber ist auf jeden Fall ein Thema, was bis jetzt leider noch nicht so richtig gelöst ist.
Ja. Aber bei diesem alternativen DAX, der irgendwie zum Beispiel nur Unternehmen drin hat, die Unternehmen, die von Frauen oder von Frauen sind.
Ja, so ein paar Sachen gibt es da.
Ja.
Total, also, ja, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass so diverse Diversitätsbeinhalten ETFs ja. Vielleicht sogar.
Definitiv. Also die Rendite ist tatsächlich tendenziell besser. Gerade auch auf lange Sicht, ne? Weil eben, wie du sagst, in Diversity oder auch nachhaltig, die sparen dadurch Kosten. Also das sind wahrscheinlich auch, ich sag mal, vielleicht weitsichtigere Unternehmen. Und die Renditen von grünen Anlagen sind sehr, sehr gut. Also sind teilweise vielleicht sogar besser. Ja, nur fehlt gerade noch so ein bisschen die Diversifizierung leider.
Okay, das ist das Problem. Mhm.
Aber ja.
Anzahl der Unternehmen, die dann darin stecken, so massiv geringer ist, dass dann das Risiko gleich viel größer ist, also
genau.
Weniger Aufteile?
Ja, absolut. Das ist genau der Punkt, den ich machen wollte. Genau. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob ich mein Geld auf 2000 Schultern verteile und wenn einer davon abklappt oder auch 100 davon abklappen, dann gehen die anderen vielleicht hoch, weil es andere Branchen sind, die davon profitieren, dass der jetzt gerade nicht mehr da ist oder so. Oder dass der anderen Branche halt nicht so gut geht. Gegenüber mein Geld auf 50 Schultern zu verteilen oder wie im DAX zum Beispiel nur auf 30, ist definitiv dann ein höheres Risiko, klar.
Mehr.
Ja.
Passiert das automatisch, dass es mehr Schultern werden? Oder muss ich quasi jede Schulter auf dem Haar, der dazukommt, und den noch mit einpacken?
Ja, also tendenziell ist es schon so, also die Mischung ändert sich jetzt nicht von heute auf morgen. Beim DAX ist es ja zum Beispiel so, da sind die 30 größten deutschen Aktien- börsennotierten Unternehmen drin. Und da fällt zwischendurch mal einer raus und dann kommen wieder hoch. Das sagt ja aber niemand. Also du bekommst jetzt nicht eine Nachricht, oh übrigens, Unternehmen XY ist jetzt aus dem DAX rausgeflogen und dafür kommt ein neues rein. Also da bist du sozusagen in der Hohlschuld, dir zu überlegen, okay, was...
30.
Genau. Also ich meine... Ja.
Die und die Kriterien erfüllen, bis 50, sagen wir.
Ja.
Und wenn wir jetzt anfangen, das zu denken und sagen, okay, in 5 bis 10 Jahren...
Ja, das kann sein. Ja, genau. Das wahrscheinlich nicht bei allen. Also es kommt halt immer auf den Index an. Also ein ETF bildet immer einen Index nach. Und der ETF richtet sich dementsprechend immer nach dem Index. Und bei den DAX 30 ist jetzt so gebündelt, ne? Dann gibt es zum Beispiel in den USA den S&P 500. 500 ist auch quasi dann da so gedeckelt. Aber es gibt sicherlich auch ETFs, bei denen das jetzt nicht so strikt festgelegt ist auf. Aber ich meine, der wird sich jetzt auch nicht innerhalb von 2 Jahren von 50 auf 100 verdoppeln, würde ich jetzt auch bezweifeln. Aber möglich ist es durchaus, ja. Genau. Da war noch eine Frage bei dir?
Ich hätte jetzt nochmal so ein bisschen die Mechanik interessiert, wie man dann am besten mit dem umgeht. Also wenn man klein anfängt, dann kauft man eben 2 ETFs oder Anteile von 2 ETFs. Und wenn man dann sozusagen eine Rendite macht, dann investiert man wieder in dieselben ETFs oder kauft man dann neue dazu oder was ist irgendwie?
Genau, also du würdest dir quasi deine 2, 3, mehr braucht man ehrlicherweise nicht, 2, 3 deine Wunsch-ETFs raussuchen, die anfangen zu besparen und da suchst du dir dann am besten ETFs raus, die automatisch die Gewinne schon wieder in sich selbst investieren. Das heißt, da musst du gar nichts machen. Das heißt, thesaurierende ETFs gegenüber ausschüttenden, ja, da bekommt ihr die Eier direkt aufs Tablett, wollen wir aber noch gar nicht, weil die nur so mini klein sind, sondern die sollen direkt wieder rein. Und dann musst du da auch gar nichts weiter machen. Und du bleibst dann bei deinen 3 ETFs, es sei denn, einer löst sich auf oder so, was zwischendurch auch mal vorkommt. Selten, aber kommt vor. Und ansonsten gibt es eigentlich keinen Grund, da jetzt großartig noch andere mit dazu zu holen, sondern du bleibst immer bei deinem Strang und investierst immer in die gleichen.
Würdest du auch sozusagen innerhalb von einem Zeitraum wie 20 Jahren deine Strategie nicht anpassen, sondern...
Also... Was denn?
Dass du sagst, wie Lottozahl
ändern. Ach so, genau, ja. Übrigens ist ja die Quote der Lottospieler in Deutschland größer als die der Aktionäre. Also ist alles so risikoreich. Ich spiele lieber Lotto, das ist sicher. Ja.
Oder?
Ja.
Ja,
genau. Also sei denn, es tut sich jetzt irgendwie die Riesenmöglichkeit auf oder so. Ne? Aber eigentlich stumpf in den Index weltweit, wenn es eh schon weltweit diversifiziert ist, was soll's, wenn es noch eine zweite Welt gibt, dann investiere ich in die auch noch. Aber ansonsten eigentlich, dann reicht das ja.
Zu diesen Lottospielern oder warum das ist. Also Lottospielen ist ja so irre einfach. Ne? Und ich gehöre auch zu den Leuten, die dummerweise in Bitcoin Geld gesteckt haben. Aber weil es so einfach war, mit Coinbase konntest du diese App installieren und es war super unkompliziert. Und
ja.
Ich habe mich immer gefragt, warum es keine App für die Börse gibt. Was ist eigentlich der Grund, dass das so kompliziert ist?
Na, es gibt also, jede Bank hat da halt ihre App. Ja. Und damit kannst du auch kaufen, verkaufen, wenn du lustig bist. Das geht schon auch.
Okay, das funktioniert ja.
Genau, ja, das kann man alles, kann man erst online.
Ich habe mal bei einem, ich fand das ganz spannend, mir das angeschaut, da konnte man mit 100.000 fiktiven Dollar erstmal Sachen kaufen.
Ja, das gibt's auch.
Das hat halt Spaß gemacht, irgendwie, weil es auch mein Geld war. Ja,
Glück gehabt, ja.
Kann man auch ein bisschen rumprobieren, was ich mir auch mit dir zu Geld
gehört. Ja, also ihr könnt das alles online machen. Ja.
Weißt du, ob jetzt die ING oder die Comdirect oder andere Direktbanken, können die alle ETFs abbilden? Weil mir ist mal aufgefallen, dass wenn man ein bisschen filtert und jetzt sagt, okay, ETF und ja, ich möchte Sparplan, dass es dann schon sehr, sehr wenige
gibt. Gibt es Unterschiede. Genau.
Kannst du auch nur sagen, also wo man mehr Auswahl hat, bei der ING finde ich es sehr eingeschränkt.
Ist recht mau, genau. Also es ist nicht so, dass alle Banken alle ETFs im Sparplan haben. Das ist nicht so. Ich weiß nicht genau, warum das so, keine Ahnung. Aber es ist halt einfach so. Und das größte, die größte Auswahl hat tatsächlich die Comdirect aktuell. Die haben ja auch die Comstage ist deren eigene Fondsgesellschaft, also Commerzbank Comdirect. Und die haben so mit die größte Auswahl. Inktiba ist ja schon recht beschränkt. OnVista ist auch noch eine Online-Bank. Da ist die Auswahl eigentlich auch ganz in Ordnung. Aber ja, also der Weg, ich sag mal, zur richtigen Bank führt über die ETFs. Also ihr sucht euch zuerst aus, okay, welcher ETF soll es denn sein? Ja, ich will einen Sparplan haben. Und dann müsst ihr gucken, welche Bank bietet diesen ETF eben im Sparplan an. Genau.
Also eine Anschlussfrage bei meiner Recherche. Ich habe nicht so richtig rausfinden können, welche ETFs jetzt thesaurierend sind und welche ausschüttend sind.
Das steht eigentlich dabei. Das muss dabei stehen. Genau, ja. Also auf finanzen.net zum Beispiel müsste das stehen, thesaurierend oder ausschüttend. Und auch direkt, also auf der Seite von einem Broker, wenn du auf Comdirect gehst und da dann irgendwie was suchst, dann steht das auch mal unten, relativ weit unten, also unter dem Chart auch, glaube ich. Das ist eigentlich gar kein Nachteil, sondern die Mechanik ist halt einfach, dass du die Gewinne direkt ausgeschüttet bekommst und du müsstest sie dann, also entweder, klar, kannst du dir eine Pommes davon kaufen oder müsstest sie dann selber händisch wieder reinvestieren. Ne? Weil jetzt, also in der Ansparphase brauchen wir das Geld ja eigentlich nicht, sondern wollen ja so viel wie möglich Vermögen halt eben anhäufen. Und genau, deswegen ist es einfach nur ein Unterschied in der Mechanik. Thesaurierende, die machen das automatisch für dich. Also die ETFs machen das ganz alleine, okay, ist wieder reinvestiert. Und bei Ausschüttenden landet das Geld dann halt bei dir und du musst dann wieder investieren. Ja.
Wo wir schon bei den Spezial-ETF-Fragen sind, noch das letzte, aktiv gemanagte ETFs.
Ist ein Märchen. Ist ein Produkt, was ich, glaube ich, wahrscheinlich die Sparkasse ausgedacht hat, ich weiß es nicht. Ich würde mal auf die roten tippen. Ja, also aktiv gemanagte ETFs ist, gibt es nicht. Funktioniert einfach nicht.
Kann der Sparkasse irgendwas machen?
Nein.
Okay.
Okay, App löschen.
Okay, also ich habe
sowas.
Echt, ja? Okay, muss ich mir nochmal genau angucken. Aber immer wenn ich, also es gibt entweder aktive Aktienfonds, da sitzt ein Herr Schmitz meinetwegen und der kauft und verkauft die ganze Zeit hin und her, behauptet, dass er es besser kann als andere anderen, kann er aber nicht. Oder wir haben passive Fonds und das sind ETFs. Aktiv gemanagte ETFs ist ein Produkt von keine Ahnung wem, aber und selbst vielleicht, keine Ahnung, aber wir brauchen sie nicht. Wie auch immer das definiert ist, wir brauchen es nicht.
Insgesamt in so eine Krise steht, weil das im Endeffekt ist es ja eine Wette auf den Kapitalismus und dass das funktioniert. Das ist
klar, absolut. Genau, ja. Also man braucht definitiv den Glauben daran, dass unsere Wirtschaft quasi weiter wächst über die nächsten 30, 40 Jahre. Nicht kontinuierlich, immer hoch, das wird ja nicht passieren. Aber man sollte schon den Glauben daran haben, dass unsere Wirtschaft sich weiterentwickelt und dass wir nicht alle von heute auf morgen weg sind. Samt der Welt. Also ich glaube, solange man sich mit dem Gedanken, solange man den Gedanken tragen kann, kann man mit, ich sag mal, einigermaßen schlauen Investments an der Börse eigentlich nur gewinnen. Weil, was soll passieren? Langfristig. Ja, einmal dahin.
Du sagtest, also genau, was soll passieren? Und du sagst es jetzt auch eingehend, ja, dann investiert man ein paar Stunden in YouTube-Videos, dann schaut man einmal im Jahr doch nochmal rauf auf seine, auf seinen Sparplan und die Anschluss. Das klingt ja so, für mich klingt es ein bisschen, als wäre es schon ziemlich easy. Ich denke aber, fehlt mir denn nicht die Bewertungskompetenz, um dieses, also wie weit muss ich in dieses Thema reingehen, um die richtige Bewertungskompetenz zu haben, um tatsächlich überhaupt zu wissen, was ich da für Entscheidungen treffe. Ist es so easy? Ist es tatsächlich so durchschaubar? Ist es mit ein paar YouTube-Videos getan? Oder würdest du empfehlen, dass man sich doch fundierter damit auseinandersetzt, bevor man oder ansonsten die Finger davon lässt, weil das wäre der Umkehrschluss.
Ja, absolut. Dann nicht machen. Genau, also nichts investieren, was ihr nicht versteht. Das ist, glaube ich, so der Oberbegriff. Und wenn ich hier von ETFs rede und so, werden schon Handys gezückt und welcher ETF und so, das ist eben genau das Gefährliche. Dann tut ihr höchstwahrscheinlich etwas, von dem ihr nicht so richtig wisst, was ihr da macht. Und wenn ich sage, ein paar YouTube-Videos angucken oder ein Buch lesen, dann will ich damit sagen, dass die Informationen da draußen sind. Ja, die sind da. Viele davon sind frei zugänglich. Wenn ihr sagt, ja, da würde ich mir irgendwie ein Buch dazu lesen, dann lese ich ein Buch dazu. Also es gehört schon ein bisschen mehr dazu, als jetzt bei der Comdirect ein Depot zu eröffnen und irgendwie in drei ETFs zu investieren und hoffen, dass alles gut geht. Sondern erstmal verstehen, nochmal, was ist überhaupt die Börse? Warum brauchen wir die? Was macht das Teil überhaupt? Was sollte ich tun, um zu gewinnen? Was sollte ich schleunigst unterlassen, damit ich nicht verliere? Was ist meine Risikobereitschaft? Was ist eigentlich so ein bisschen so meine Strategie? Will ich passiv investieren oder habe ich Bock, irgendwie rumzuzocken? Was ist eigentlich mein Ziel bei der ganzen Geschichte? Was ist mein Zielbetrag, auf den ich hinarbeite? Rückwärts rechnen, okay, dafür muss ich dann heute das und das tun. Also da gehört schon, ich sag mal, viel auch Selbstreflexion und viel Wissensaneignung definitiv mit dazu. Ne? Also so eine gewisse finanzielle Bildung, Grundbildung sollte man auf jeden Fall haben, bevor man da jetzt irgendwo aufs Knöpfchen drückt. Meine Erfahrung ist, dass Frauen das schon ganz gut machen. Also ich habe selten eine Frau getroffen, die sagt, oh, ich habe das jetzt mal irgendwie gemacht, sondern eigentlich ist immer das Gegenteil. Ja, ich habe jetzt 18 Bücher gelesen und soll ich denn jetzt hier? Und mein Papa hat gesagt und so. Also das ist gerne dann mal so Analysis Paralysis. Man muss halt einen guten Mittelweg finden. Aber du hast vollkommen recht, jetzt ein YouTube-Video anzugucken, so eröffne ich mein Depot und klicke hier. Das ist quasi der allerletzte Schritt überhaupt. Das ist so die Spitze der Pyramide. Aber vorher sollte man schon erstmal das Fundament bauen, dass man da nicht runterfällt von der Spitze. Ja.
Aber man könnte dich jetzt nicht buchen? Oder kann man dich jetzt buchen?
Nee, ich bin nicht buchbar. Ich bin nicht buchbar, aber also ich meine, ich habe nicht buchbar, aber ich habe Bücher dazu geschrieben. Die musst du lesen. Du bist jetzt leider zu spät dran, gerade aktuell. Also es gibt von mir ein ein Coaching- oder ein Mentoring-Programm, wo ich quasi diese Schritte mit den Teilnehmern durchlaufe. Aber das läuft gerade und fängt auch erst nächstes Jahr wieder an. Das mache ich nur einmal im Jahr.
Okay, aber gibt es wirklich unabhängige Finanzcoaches? Also existiert das, die wirklich unabhängig sind und nicht...
Ja, genau. Also klar, wenn man, also es, ich würde nochmal unterscheiden zwischen Beratern und Coaches. Also es gibt zwei Arten von Berater. Das eine sind die Makler, die nichts kosten. Und das andere sind die Honorarberater, die vorab was kosten. Ja, das sind Dienstleistungen. Du sagst dann, hier ist mein Riester-Vertrag, bitte einmal checken, was kostet das? Dann sagt er 800 Euro. Dann sagt er, hier habe ich gemacht, okay, unterschreiben, Geld überweisen, fertig. So, und die sind natürlich mega unabhängig, weil denen ist das vollkommen wurscht, was du da jetzt für einen Vertrag hast oder was du dann auch mit dem Vertrag machst oder nicht. Während der Makler Geld mit Provision verdient, wenn er dir etwas verkauft. So, und deswegen kann der Makler vom System her alleine schon gar nicht, also erstens nicht kostenlos sein und zweitens nicht unabhängig sein. Und ich sag mal, bei den also Finanzcoaches, ich... Ehrlich gesagt, kenne ich da sehr wenige. Also, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich die Einzige bin, aber, oder ich sag mal, na, das ist jetzt das ist Unrecht. Ja. Oder zumindest vielleicht sieht man die dann irgendwie nicht so, oder sind die dann vielleicht nicht so sichtbar. Aber wenn die so sind wie ich, dann haben die eigentlich überhaupt gar kein Interesse, euch irgendwelche, ich sag mal, Finanzprodukte zu verkaufen. Ne? Also bei mir werdet ihr nie eine Empfehlung zu irgendeiner Versicherung hören, weil das ist mir auch vollkommen wurscht. Also eine Versicherung habe ich nicht, will ich nicht. Darf ich euch auch gar nicht zu beraten, weil ich dafür gar keine Ausbildung habe, gar keine Lizenz. Sondern was mein Ansatz hier ist, ist, hier sind die Informationen. An der Stelle musst du die und die Entscheidung treffen. Ich zeige dir, wie es geht. Du triffst die Entscheidung, du machst es, alles klar, ciao. Von daher habe ich da gar keinen, und ihr bezahlt mich dafür. So. Und das ist eigentlich recht transparent, würde ich sagen. Also versteckte Interessen habe ich da überhaupt gar nicht, weil ich nicht noch versuche, euch noch eine Riester-Rente zu verkaufen. Ja.
Würdest du bei der schwarzen Maklern nochmal differenzieren zwischen beispielsweise Commerzbank, die nur mit der Allianz zusammenarbeiten, wo du nur Allianz bekommst?
Ja.
Oder ist es Unternehmen wie Tekes, die einen breiten Blumenstrauß an Möglichkeiten
haben? Eigentlich ist es egal. Also eigentlich, also die also es gibt Versicherungsvertreter, die verkaufen dir nur das von der einen Versicherung, dann gibt es Makler, die nennen sich auch unabhängig, ne? Ja. Unabhängige Makler. Das unabhängig, genau, das heißt aber einfach nur, dass sie nicht an eine bestimmte Versicherung gebunden sind. Also die verkaufen dir dann Produkte von allen möglichen Versicherungen. Aber ihren Ziel ist es immer, dir etwas zu verkaufen. Also wenn du jetzt da hingehen würdest und du bist eigentlich gar kein Riester-Rentenfall, sage ich mal, was für dich gar keinen Sinn machen würde, dann ist der Gegenüber von dir am Tisch in der Bredouille, ach, eigentlich macht es ja für sie keinen Sinn, aber von irgendwas muss ich auch leben. Die weiß es ja sowieso nicht, schieben wir mal den Riester-Vertrag unter. Also jetzt böse gesprochen, ne? Das sind sicherlich nicht alle so. Ja.
Könnte er mir dann einen besseren
anbieten? Ja, genau. Aber dafür kriegt er keine Provision. Also der könnte dann sagen, ja, der Riester-Vertrag ist kacke. Entweder Riester ist für dich sowieso blöd aus den und den Gründen. Oder er sagt, hier ist ein anderer Vertrag ohne die vielen Gebühren, ist viel günstiger, nimm den. Aber ob du den dann nimmst oder nicht, macht für ihn keinen Unterschied, weil du hast ihm immer noch 800 Euro für die Beratung bezahlt. Der kriegt dann nicht nochmal 500 Euro von dem tollen Versicherer mit dazu. Genau. Ja.
Ich habe noch mal eine wahrscheinlich ganz blöde Frage.
Nein.
Zur Ausschüttung am Ende. Also sagen wir machen ja das und in 40 Jahren sind wir alle schöne Unis und so und die ganze Fett.
Ja.
Und dann?
Und dann?
Also, und dann sage ich, es reicht jetzt oder wir sind so da und ich möchte es nicht, also oder sage ich das überhaupt? So, jetzt ist der Ofen aus und ich mache nicht, dass es nicht immer weiter investiert, sondern ich sage jetzt, das ist
genau
fein und
ja,
dann packe ich mir das in Häppchen, so optimistisch wie ich bin, wie ich dann noch am Start bin und dann habe ich das einfach oder
genau,
man nimmt quasi nicht alles auf einmal und legt es unter das Kopfkissen.
Genau, der Rest soll ja noch weiterarbeiten, du nimmst dir nur das ab, was du dann pro Monat brauchst, das ist wie eine Rente. Also wenn du sagst, okay, ich brauche 2000 Euro im Monat, dann muss deine Ganzheit so fett sein, dass die Eier, die da rauskommen, 2000 Euro sind. Ja. Variante 1. Der Nachteil daran ist halt, die Gans muss wahrscheinlich schon sehr, sehr fett sein. Die muss schon echt prall gefüllt sein, dass da halt so große Eier bei rauspurzeln. Variante 2 ist, die Eier nehmen und ein Stückchen von der Gans auch noch abnehmen. Hat den Nachteil, irgendwann gibt es keine Gans mehr. Ihr dürft dann nicht zu lange leben. So, oder müsst es halt mit so einem Puffer halt rechnen. Und dann gibt es auch nichts zu vererben und so. Ne? Also das sind so zwei die Kinder sind egal. Sind dann zwei Möglichkeiten. Genau, aber genau das.
Also im Prinzip macht es nur Sinn, alles zu nehmen in dem Moment, wenn man sich sicher ist, dass es reicht. Und weil es eigentlich nie der Fall ist.
Ja, also alles zu nehmen, also wenn du quasi, wenn die Gans fett genug ist und du sagst, jo, jetzt hätte ich die komplette Gans gerne, dann verhinderst du damit, dass alles, was du gerade nicht brauchst zum Leben, weiter für dich arbeitet, weil das ist ja immer noch investiert. Ne? Also du nimmst eigentlich nur das raus, was du brauchst, nur, keine Ahnung, die linke Schwanzfeder, keine Ahnung, und lässt den Rest aber drin. Und das arbeitet ja dann weiter für dich die ganze Zeit, kontinuierlich. Also es ist immer investiert. Und du nimmst dir nur das raus, was du brauchst. Und der Rest, den du nicht rausgenommen hast, genau, den du nicht für Miete bezahlt hast, der arbeitet für dich weiter.
Weil mein Gedanke ist, dann habe ich ja trotzdem, also ich meine, jetzt kann ich das ja irgendwie, sag ich mal, leicht sagen, weil ich optimistisch bin, dass ich durch mein Leben noch ein bisschen gehe.
Ja.
Und sagen halt, selbst wenn es jetzt irgendwie eine schlechte Phase gibt, habe ich noch genug Zeit, wo ich sage, ja, aber das kann sich wieder erholen. Mhm. Wenn ich jetzt aber Ende 60, Anfang 70 bin und sage, ja, okay, so viel Zeit habe ich nicht mehr und was ist, wenn es jetzt in die Hose geht, dann habe ich vielleicht einen richtig großen Verlust und habe eigentlich nicht mehr die Zeit, das aufzuholen.
Mhm.
Deswegen war mein Ansatz quasi sagen, okay, ja, wenn wir jetzt hier gut sind,
alles raus.
Das, danke, ciao. Mhm.
Genau, also das Risiko besteht natürlich. Deswegen drehen wir aber auch im Alter das Risiko immer ein bisschen runter. Ne? Also wenn du jetzt sagst, okay, jetzt bin ich irgendwie Ende 20 oder was und ich investiere mit relativ viel Risiko, weil was soll mir passieren, ich habe noch 40 Jahre, das hole ich auf jeden Fall wieder auf. Irgendwann kommt da so der Punkt, dass man sich denkt, ah, wenn jetzt alles schief läuft, wäre es nicht so geil. Und dreht man das Risiko halt dann irgendwie runter, dann reden wir wahrscheinlich auch eh nur noch über so 2%, also dass noch ein bisschen mehr wird, aber das Risiko rausgenommen ist. Und damit ist das eigentlich schon ganz gut abgefedert. Genau.
Ich hätte noch eine Frage, weil ich bin jetzt leider schon kurz vor 50, ja, und kann jetzt gar nicht mehr 40 Jahre einzahlen, ne?
Ja.
Würde das jetzt, kann ich das irgendwie noch abfedern mit einer höheren Monats?
Ja.
Ja?
Genau, also entweder Zeit oder Geld.
Okay. Aber
genau,
das kriege ich schon noch abgefedert.
Ja.
Wenn ich jetzt nur noch 20 Jahre oder 25 Jahre einzahlen kann, dann muss ich jetzt halt einfach mehr im Monat.
Genau, du musstest jetzt halt dann quasi mehr reinschießen wahrscheinlich, genau, um noch auf dein Ziel zu kommen. Mhm. Aber ich hab auch Kundinnen von mir, die sind dann irgendwie 60, ne? Und die fangen jetzt halt an. Klar, das ist natürlich dann nicht so geil. Aber man kann es trotzdem noch machen. Und genau, also alles über 10 Jahre ist super. 10, 15 Jahre super.
Weil ich das jetzt auch für meine Tochter machen will, weil das macht ja total Sinn, damit jetzt irgendwie zu starten. Und da würdest du auch eigentlich, weil die Frage ist immer noch, ob bei ihr mit Versicherungsmantel. Oder eigentlich nicht mit Versicherungsmantel.
Ich glaube, ich würde es ohne machen. Also ich würde einen Sparplan einrichten mit 25 Euro pro Monat und immer das Geld von Oma drauf oder was.
Genau.
Und dann wird das richtig fett über die nächsten 50, 60 Jahre. Ja, das ist geil. Sehr vorausschauend. Sehr schön. Sonst noch Fragen? Ich glaube, eine Minute haben wir noch. Ein Mann.
Also, gibt es Richtwerte, mit wie viel Prozent man vom Netto
Also ich rechne da eigentlich immer rückwärts, also ich gehe mal gerne vom Ziel aus, ne? Also was willst du denn an welchem Zeitpunkt halt raushaben, sodass du es dann rückwärts rechnest, okay, so viel muss ich dann quasi ab jetzt investieren, vielleicht sind das 10%, vielleicht 50%, keine Ahnung. Aber ich sag mal, so mindestens 10% ist schon ein ganz guter Richtwert, dass man sagt, 10% des Gehalts kann man schon ganz gerne mal investieren.
Mhm.
Ja. Genau. Ja?
Wenn vor allem Anteil an Kosten sollte man denn bei ETFs nicht überschreiten, weil sie sind immer so ein bisschen dysfunktional zu den potenziellen Renditen, also umso mehr Renditen. Kosten, wo hast du dann, sollte man sich
umkehren, genau,
damit das Risiko neutral ist, ein bisschen risikoreich ist.
Du meinst jetzt die laufenden Kosten von so einem ETF? Genau, also kann ich nochmal kurz erklären. So ein ETF, der produziert auch laufende Kosten. Also von dem, was drin liegt, will die Fondsgesellschaft, von der den ETF ja, also die den ETF aufgelegt hat, möchte ja auch ein bisschen was davon haben. Die müssen ja auch von irgendwas leben. Und so wird dann immer ein Prozentsatz von eurem Investment, von eurer Gesamtsumme jedes Jahr abgenommen an die Fondsgesellschaft. Die nehmen sich das schon. Man braucht nicht machen, das nehme ich schon. Und das sind so durchschnittlich, sagt man bei ETFs, so 0,4 ist so der Durchschnitt. Also 0,4% im Vergleich zu aktiven Fonds, da reden wir gerne mal über 2%. Also auch nochmal ein sehr, sehr guter Vorteil von ETFs, dass sie einfach sehr kostengünstig sind. So 0,35, 0,4, so um den Dreh. Ich glaube, ich habe auch einen teureren, wenn man dann in so doch nischigere Sachen reingeht, wird es oft ein bisschen teurer, Rohstoffe oder Immobilien oder so. Aber ich sage es mal so, das normale ETF-Werk, ja, so 0,35, 0,4. Alles darüber ist schon relativ teuer.
Okay, danke. Ja. Ich sage immer, das lange anlegen. Gleichzeitig schüttelt das jeden Monat das aus oder investiert neu. Wie soll ich das verstehen? Also
bleibt es nicht in dem ETF sind ja Aktien und die produzieren ja Renditen, ne? Gewinne, Ausschüttungen. Und wenn du einen thesaurierenden ETF hast, musst du da gar nichts weiter machen. Also die Gewinne kriegst du ja, die willst du ja auch haben, aber du willst sie nicht auf deinem Konto haben, sondern du willst, dass es direkt wieder in den ETF investiert.
Ich meine, bei beiden ist es ja so, dass irgendwas neu gekauft wird, jedes Mal, oder? Pro Monat, oder ist das gar nicht so günstig?
Genau, wenn du einen Sparplan hast, genau. Wenn du einen Sparplan hast und sagst, jeden Monat 200 Euro in den ETF, dann werden neue Anteile gekauft, genau. Aber nie verkauft.
Ah.
Genau. Sondern du gibst immer nur mehr rein. Genau.
Was sind denn so, also so 1%, 2% oder sogar viel niedriger und, also beziehungsweise langfristige und weit gestreute haben ja wahrscheinlich eine sehr niedrige Rendite, oder? Also, desto sicherer ist, der ist, desto.
Ja, also genau, da gibt es Unterschiede. Also wenn du jetzt sagst, ich nehme jetzt ein ETF, da sind Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern drin beispielsweise, dann ist der natürlich, hat der natürlich mehr Risiko, als wenn du sagst, ich nehme jetzt ein ETF mit den 2000 größten Wirtschaftsunternehmen der Welt. So, und das musst du halt ausbalancieren, ne? Da musst du halt wissen, okay, Schwellenländer ist mehr Risiko, MSCI World ist dafür ein bisschen weniger Risiko. Und du guckst dir aber immer nur, also interessant ist ja dann deine Gesamtrendite. Ne? Also wenn du dann alles zusammennimmst, hier deinen Fetten mit 2000 und irgendwie noch deinen Grünen und noch deine Schwellenländer, wie viel ist dann das Gesamtrisiko? Weil das ist dein Risiko für dich persönlich. Wie ist dein Gesamtrisiko und wie ist deine Gesamtrendite? Und bei Aktien lag die Rendite in den letzten, ich glaube, in den letzten 30, 40 Jahre immer so bei 8% ungefähr. Durchschnittlich, ne? Das heißt, da sind auch mal, 15 dabei und mal minus 30. Aber so um die 8, 9% kann man da mit, ja, moderatem bis schon eher risikoreich anlegen und dann erwirtschaften. Genau, also die Kurse ändern sich halt, ne? Also das ist das, was ich meine mit Risiko, dass sich die Kurse halt dann ändern. Und die Ausschüttungen sind meist relativ gleichbleibend, weil das orientiert sich dann auch daran, okay, welche Unternehmen schütten dann halt auch wie viel und wann aus. Kann natürlich sein, wenn da jetzt ein Unternehmen drin ist, der sagt, wir wollen mal richtig was für die Aktionäre tun und jetzt gibt's mal richtig was. Das muss, also wird ja auch in der Aktionärversammlung dann entschieden. Aber genau. Also du bekommst die Ausschüttung und somit so 8-9% Steuern noch runter, Kosten noch runter, Inflation und so weiter. Ne? Also kommt schon, ich sag mal, wenn ihr mit richtig, ich sag, Rendite, was dann bei euch auf dem Konto landet, wenn ihr damit 4% landet, ist es schon gut bereinigt sozusagen, um alles, wer dann noch sich irgendwie was abknapst. Genau. Im Vergleich zum Tagesgeldkonto minus 2 durch die Inflation.
Wenn wir jetzt anfangen wollen zu informieren und so. Und ja. Früher hattest du auf deinem Blog so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Updatest du noch? Kann man die noch als aktuelle Quelle benutzen?
Also abgedatet ist sie nicht. Seit 3 Jahren wahrscheinlich nicht. Wie aktuell, aber die Schritte sind eigentlich immer die gleichen. Also es ist ja eigentlich immer erstmal Status Quo analysieren, Status Quo, Ziel, Risiko, Strategie und dann halt kaufen. Müsstet ihr, muss man sich wahrscheinlich ein bisschen zusammensammeln auf dem Blog. Ich weiß gerade nicht, wie strukturiert das da noch ist. Ansonsten entweder mein Buch oder das Buch von Gerd Kommer. Oder, ja. Gerd Kommer, Doktor Gerd Kommer.
So,
was? Ach so, ja, das Gerd Kommer. Souverän investieren mit ETFs heißt das Buch. Ist recht wissenschaftlich geschrieben. So als Vorab. Ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht, das durchzulesen. Habe es dann nochmal gelesen, um es auch zu verstehen. Das ist nicht so die leichteste Kost, aber da geht es auch sehr viel um ETFs einfach. Genau.
Kannst du sonst noch irgendwelche Personen oder sowas?
Ja, also ich meine, ich sag mal, die unabhängigsten so in dem ganzen Gewühl sind sicherlich meine Finanzblogger-Kollegen. Also Finanzvisier, die haben alle so tolle Namen, Finanzvisier, Finanzrocker. Und ich glaube, wenn ihr da mal irgendwo anfangt, also wir empfehlen uns ja auch alle immer gegenseitig untereinander und so, wenn man da einmal so drin ist, dann wird man da schon so mitgezogen. Also, oder jetzt ja, genau. Also YouTube-Videos, Aktien mit Kopf ist auch eine sehr, sehr gute Quelle, um da mal so ein bisschen reinzukommen. Da gibt es tatsächlich einiges, ja. For free.
Ich mag das, wenn man mal den Gap ausrechnen lässt, der uns später im Alter erwartet.
Die Rentenlücke.
Ja.
Dafür gibt es auch einen Rechner, Brutto-Netto-Rechner und dann irgendwie Rentenlücke. Da könnte man mit rumspielen, das ist alles so, Gott, nein. Es ist wahrscheinlich recht deprimierend, ja. Also das ist dann einfach die Lücke zwischen dem, was ihr in der gesetzlichen Rente bekommt und quasi eurem letzten Gehalt, was ihr theoretisch wahrscheinlich dann bräuchtet im Alter. Ja.
Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also, folg mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies Only Madame Moneypenny Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.